Servus zum Serve, herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Unternehmensnachfolge und mein Gast ist Benedikt Stentrup. Benedikt kennt die Übergabe nicht nur von außen, sondern auch hat das selbst durchlebt. Also als interner Nachfolger habe ich gelesen, als externer Käufer und als Berater von beiden Seiten. Also, du weißt, worüber du redest und wir sprechen darüber, warum 70% der Nachfolgen scheitern, woran man einen ungeeigneten Nachfolger erkennt, also auch das gibt es, ne, dass man da eine Falle tappen kann, und wie man im Endeffekt sein Lebenswerk so vorbereitet, dass es auch ohne einen selbst weiter besteht. Herzlich willkommen, lieber Benedikt. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
Ja, sehr gern. Also, steigen wir mal ein. Also, ich fand das Thema ja auch bei dir interessant, also Unternehmensnachfolge, auch wenn es vielleicht gar nicht so viele auf dem Schirm haben, weil viele ja denken, irgendwie wird es schon werden und deswegen nicht vorbereitend rangehen. Und es ist immer gut, wenn man vorbereitet rangeht, deswegen die Informationen. Und mich hat es aber auch insoweit interessiert, weil wir tun ja vieles im Endeffekt, dass es ja, oder dass es ein Lebenswerk ist. Es ist ja nicht einfach nur ein Unternehmen, sondern es ist ein Baby, es ist ein Lebenswerk, was ja vielleicht auch Generationen überdauern sollte, wie auch immer. Ja? Also steckt da so ein bisschen auch Ego drin, so ein bisschen Zeitlosigkeit, Überleben oder sag mal, sein, ja, doch Dinge zu überleben. Ja? Also, dass man was hinterlässt. Frage Nummer eins. Viele Selbstständige denken ja bei der Unternehmensnachfolge erstmal an den Verkauf. Ja, also sie sagen, okay, irgendwann verkaufe ich meine Firma. Aber welche typischen, also ist zumindest jetzt meine Einschätzung, korrigiere mich gerne, ja, aber welche typischen Denkfehler oder gefährlichen Annahmen begegnen dir in der Praxis immer wieder, wenn es um das Thema Nachfolge geht?
Also, jetzt darf ich dich gleich zu Anfang schon korrigieren.
Sehr gerne, ja.
Also, ich habe letzte Woche auf einer Veranstaltung nämlich noch belastbare Zahlen gehört. 53%, also mehr als die Hälfte aller Unternehmensnachfolgen, finden im Familienkreis statt. Das heißt, es wird von den Eltern auf die Kinder übertragen. Und weitere, ich glaube, 18 oder 20% gehen an, ich sag mal, interne Nachfolger, das heißt irgendwie Führungskräfte, die das Unternehmen ihres Seniorchefs, Seniorchefin weiterführen, und nur die verbleibenden, circa ein Drittel, da kommt es dann nachher zum Verkauf. Das heißt, das ist ein Thema, was Familie auch sehr stark betrifft, wo wir dann auch gleich bei der ersten Problematik dann sind. Man hat ja unterschiedliche Rollen, sowohl als Vater wie auch als Unternehmer, und auf der Kinderseite ist man ja Kind und vielleicht Nachfolger. Und das ist wohl in vielen Familien gar nicht so einfach, mit diesen unterschiedlichen Rollen und nicht ausgesprochenen Erwartungen etc. Das voneinander zu trennen und auch vernünftig drüber zu reden.
Okay. Was kann ich da richtig oder vorbereitend machen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt die Mehrheit, geht von Eltern auf die Familie über. Ich weiß nicht, ob das jetzt dein Metier ist, aber macht das dann Sinn zum Beispiel, so wie früher haben viele ja über eine Kommanditgesellschaft nachgedacht. Die haben gesagt, ich mache eine KG, dann kann ich Kinder gleich mit reinnehmen, dann hörst du immer wieder zwischendrin so Stiftungen und so weiter. Also, was wäre dann zu beachten? Du schüttelst
Also
mir den Kopf.
ich komme noch gar nicht von diesen steuerrechtlichen oder gesellschaftsrechtlichen Aspekten. Die sind wichtig, die sollte man auch mit Profis in dem Bereich besprechen. Aber eine Nachfolge scheitert ja nicht daran, dass ich zu viel Erbschaftssteuer zahlen muss oder dass ich zu viel Schenkungssteuer zahlen muss, sondern eine Nachfolge scheitert in der Regel daran, dass es irgendwo Dynamiken gibt, die dafür sorgen, dass eine Seite hinschmeißt oder dass es irgendwo eskaliert oder dass das Unternehmen in Schieflage gerät, weil eben die Seiten nicht gut miteinander reden. Und der allerwichtigste Tipp ist, früh genug damit anfangen, sich Zeit nehmen, dass man zum Beispiel sich vielleicht auch nochmal, wenn sich rausstellt, mein Sohn, meine Tochter kann es nicht oder hat sich es anders vorgestellt, dass man sagen kann, okay, wie sieht denn jetzt ein Exit-Szenario aus? Was habe ich für Alternativen? Wie kann mein Kind gesichtswahrend doch lieber das machen, was ihm besser gefällt? Oder auch wenn ich einen externen Nachfolger suche und vielleicht dann nicht auf Anhieb den richtigen Kandidaten finde oder ich muss vielleicht mit mehreren Leuten sprechen, dass ich dann nicht schon mit dem Rücken an der Wand stehe, sondern Zeit habe, das ohne Zeitdruck das Thema anzugehen. Das ist so der wichtigste Tipp, sich das nicht unter Zeitdruck zu machen oder nicht zu spät zu machen. Und der zweite Tipp, den ich geben würde, ist, der hat mit Kommunikation zu tun. Also ich darf, egal ob in der Familie oder im Unternehmen, sollte ich darüber gut kommunizieren und mir klar machen, was kommuniziere ich wann. Bei mir war es damals so, ich habe mir erst 10 Jahre woanders die Hörner abgestoßen, bevor ich in den Betrieb hier gekommen bin. Und das war auch gut für meine Entwicklung. Es stellte sich aber nachher heraus, dass sich die Mitarbeiter schon Gedanken gemacht haben, ey, was kommt eigentlich nach Stentrup Senior? Obwohl mein Vater damals noch nicht mal 60 war. Also er war so Ende 50 und haben die Mitarbeiter hinter vorgehaltener Hand schon so ein bisschen getuschelt, wie geht es denn eigentlich weiter, wenn der Alte aufhören will. Ja, und das zeigt, dass ich da auch aktiv werden darf, zum einen in der Familie oder mit meinen potenziellen Nachfolgern, die früh genug ansprechen, dass sie sich einen Kopf machen können. Ob sie es können, ob sie es wollen, ob sie vielleicht auch die finanziellen Mittel, also wenn es um Verkauf geht, müssen ja auch finanzielle Mittel dafür aufgebracht werden. Oder wenn ein Kind seine Geschwister irgendwie auszahlen darf, damit es auf der Erbseite dann nachher gerecht zugeht. Wenn du über sechs- oder siebenstellige Summen redest, die haben die meisten ja auch nicht, auch wenn sie sich von dir mal beraten lassen, haben ja nicht sofort verfügbar, liquide verfügbar. Und das sind eben so Dinge, da brauche ich Zeit und da brauche ich eine gute Kommunikation.
Okay. Ich habe mir drei Punkte mal aufgeschrieben im Zuge dessen, weil du sagst, wenn 53% ja von Eltern auf die Kinder übergeht, sind mir drei Punkte eingefallen. Ich will aber dich vorher nochmal fragen. Was sind denn so aus deiner Sicht die drei häufigsten Gründe, woran Übergaben oder Nachfolgen scheitern, insbesondere gerade bei kleineren Betrieben oder inhabergeführten Unternehmen?
Ich sehe drei Problemzonen, die immer wiederkehren. Problemzone 1 ist für mich der Einflussbereich des Seniors oder der Seniorin. Die dürfen lernen, loszulassen. Die
Das war
müssen
bei mir auch
sich,
auf meiner Liste.
genau, die müssen sich dann zum rechten Moment dann auch zurücknehmen und nicht mehr reingrätschen. Die sollten auf keinen Fall ihren Nachfolgern in die Parade fahren. Klassisches Thema Urlaubsantrag. Ne, mein Nachfolger ist jetzt da und die Mitarbeiter kommen aus Gewohnheit zu mir und beantragen ihren Sommerurlaub. Nein, sorry, bin ich nicht mehr zuständig. Anstatt zu sagen, ja, der Nachfolger will mir den nicht geben und ich genehmige den. Das ist ja total dämlich. Also das ist so dieses Loslassen, das ist sehr, sehr schwierig, weil das eben auch mit Emotionen verbunden ist, weil die Leute ja Jahre, Jahrzehnte lang Unternehmen durch alle Höhen und Tiefen aufgebaut haben. Ist wie wenn du dein Kind weggibst, haben mir Leute mal
Ja,
gesagt.
verständlich. Genau, das ist dein Baby und dann musst du es loslassen und sagen, das ist der
Genau.
andere. Ja? Die zweite
So,
Generation macht es ja eh kaputt. Nee, wie war es denn die erste? Baut es auf, zweite erhält es, dritte macht es kaputt. So rum
ja,
war
der
es. Die
dritten
dritte macht
sagt
es
man
erst
das
kaputt.
auch genauso. So, also das Problemzone 1, dass die Senior-Generation loslassen lernen darf. Problemzone 2 sind für mich die Nachfolger. Die müssen natürlich geeignet sein. Das heißt, die müssen irgendwo Handwerkszeug mitbringen, also eine gewisse Qualifikation, ein Studium, eine Ausbildung, was auch immer. Aber noch viel wichtiger ist die Motivation. Aus welchen Gründen tun die sich das an, ein Unternehmen zu übernehmen? Haben die da wirklich Bock drauf? Brennen die dafür? Sind die geeignet, um auch Mitarbeiter zu führen? Weil es bringt ja nichts, wenn dein Sohn, deine Tochter, ich sag mal, besten Notenabschluss im Maschinenbau- oder Elektrotechnikstudium hat. Das hilft garantiert. Aber das heißt noch nicht, dass die dann nachher einen Betrieb mit 100, 200 Mitarbeitern gut führen können, weil dann kommt es auf andere Sachen an als auf
Logisch.
Schaltpläne und Berechnungen.
Ja.
Also, das ist so für mich so die zweite, die Eignung der Nachfolgerseite ist für mich das zweite, weil auch da gibt es so diesen Spruch: Beruf Sohn, Beruf Tochter. Wenn die natürlich noch nie im Leben auf eigenen Beinen stehen mussten, ist es auch nochmal herausfordernd. So, und die dritte Problemzone ist für mich das Unternehmen selbst. Also, das heißt, ist der Betrieb überhaupt übergabefähig? Heißt, wie sind die aufgestellt? Was haben die für ein Geschäftsmodell? Was haben die für Abhängigkeiten von Kunden und Lieferanten? Wie sieht es mit Digitalisierung aus? Ist das alles noch, wir tragen Karteikarten von Tisch zu Tisch oder gibt es da schon ein Dokumentenarchiv? Passt das, was in der Halle steht, auch zur Bilanz? Hab ich einen Fall erlebt. Ich weiß nicht, wie das geht, aber da passt das Anlagevermögen in der Bilanz überhaupt nicht zu dem, was da in der Halle stand. Da war ein sechsstelliges Delta dazwischen und das wirkt sich dann natürlich auch irgendwann auf den Kaufpreis aus und auch auf die Rentabilität und die Rendite. Wenn ich natürlich alles irgendwie aus dem Cash mache, ohne das irgendwie zu aktivieren im Anlagevermögen, das sind so diese kaufmännischen Effekte. Also, und auch heute ein Riesenthema: Qualifikation und Altersstruktur der Belegschaft. Also, ich habe das in mehreren Betrieben schon erlebt. Da waren eigentlich alle Führungskräfte oder alle Leistungsträger in einem ähnlichen Alter wie der Seniorchef. Das heißt, wenn der jetzt in Rente geht, dann gehen seine langjährigen Kompagnons, die mit ihm das Unternehmen groß gemacht haben, die gehen dann auch in den nächsten 2, 3 Jahren in Rente.
Und das ist noch
Das
hau weg dann.
ist das Know-how weg, das ist für den Nachfolger fast nicht zu schaffen. Und dann jetzt eine Zeit von Fachkräftemangel, wenn natürlich das Unternehmen vielleicht sogar noch einen miesen Ruf als Arbeitgeber hat. Wie willst du denn dann die Stellen neu besetzen? Also sind so diese drei Problemzonen. Unternehmerseite darf loslassen lernen, die Nachfolgerseite muss es können und wollen, und das Unternehmen selber muss natürlich auch so organisiert sein, dass es überhaupt überlebens- oder übergabefähig ist.
Ja, okay. Ja, macht absolut Sinn und es zeigt auch auf, wie wichtig das ist, dass du das nicht erst dann machst, wenn es akut ist, sondern weil das sind ja Sachen, die ich vorbereiten, wirklich lange vorbereiten. Das ist auch nicht ein Jahr, ist da nichts, sondern dass ich da im Endeffekt ja wahrscheinlich 10 Jahre aufwärts und so weiter schon sinnvollerweise drüber nachdenken sollte, wenn ich es gut machen möchte. Ja? Weil ansonsten kostet es Geld und ansonsten bringe ich Unruhe rein und ich gefährde mein Lebenswerk.
Ja, genau. Und also wenn du es nicht gut machst, und dir hauen dann irgendwie in diesem Übergabeprozess vielleicht noch wichtige Mitarbeiter ab, dir geht ein Kunde verloren, irgendwas geht vor die Wand, dann ist es ja nachher auch fürs Unternehmen existenziell schon mal bedrohlich, ne? Also das
Absolut,
darf man
ja.
nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Absolut. Ich habe mir noch zwei andere Sachen aufgeschrieben. Also wir hatten ja das eine Mal gehabt mit Senior loslassen. Das kann ich nachvollziehen, weil ich sollte ja damals auch die Nachfolge meiner Mutter werden. Also meine Mutter hat eine Schaufensterdekoration und Raumausstattung und Geschiss, irgendwie so ein Firlefanz, wo sie halt Hotellobbys und so weiter ausgestattet haben. Hätte mir vielleicht auch gelegen, weil ich normalerweise da auch künstlerisch affin bin. Für mich war aber die größte Hürde, weil ich mir gedacht habe, meine Mutter wird nicht loslassen. Ja, weil ich gedacht habe, ich bin einer, der sagt, wenn ich was im Kopf habe, dann will ich das umsetzen. Ja, also ich will das vor mir selbst verantworten und nicht Dinge von anderen verantworten müssen. Das war ja so ein Drang von mir, auch eben selbstständig zu werden, wo ich sage, pass auf, ich will nicht die Fehler von anderen verantworten müssen, sondern wenn, dann meine eigenen nur. Ja, und da hatte ich immer so das Problem eben, dass meine Mutter nicht loslassen konnte und das war der Hauptgrund, wo ich gedacht habe, nee, will ich nicht, weil die wird immer da sein, die wird mir reinreden, habe ich keinen Bock drauf. Und ich merke das auch bei vielen anderen, wo dann eben so der Alte so ein Patriarch ist. Ja, das habe ich letztens erst hier im Handwerksunternehmen, wo die Kinder mit eingestiegen sind, wo du dann merkst, wenn du mit den Kindern sprichst, eigentlich, der Alte sitzt zwar im Hintergrund und sagt nichts, ist aber der Entscheidungsträger. Ja, und das macht natürlich auch die Motivation der Kinder kaputt, weil die sich permanent auch behaupten müssen. Ja, das macht ja was mit dir. Bist du dann wie ein Mediator in so einem Fall, weil du ja auch gesagt hast, der Senior muss loslassen. Wie löse ich das? Also, oder ist das, weil ich muss ja dann Paradigmenwechsel hinkriegen oder ihn schlagen. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt.
Also, zum einen, also ich versuche da möglichst rational ranzugehen, wohl wissend, dass es auf übergebenen Seite sehr emotional ist. Aber
Ja.
es gibt ja irgendeinen Grund, warum das Thema Nachfolge jetzt vakant ist. Also, entweder gibt es vielleicht ein gesundheitliches Thema, wo der Arzt sagt, ey, du musst aber jetzt mal was machen, musst dich jetzt mal um deine Gesundheit kümmern, oder die Hausbank kommt irgendwann im Jahresgespräch an und sagt, du, wie sieht es denn bei dir mit Nachfolge aus, weil sonst geht dir dein Rating in den Keller. Also es gibt ja entweder ein Motiv weg von irgendwas, was unbequem ist, weshalb der Unternehmer sich damit auseinandersetzt,
Ja, wobei es
oder?
manchmal auch schleichend sein kann. Also in dem Fall ist es eben so, dass die Kinder halt einfach dort mitgelernt haben in dem Betrieb, ne? Und dann ist es so schleichend halt, bis irgendwann die Übergabe erfolgt und eigentlich offiziell wäre es schon erfolgt, aber du merkst, dass es trotzdem im Hintergrund der Patriarch sitzt und die Zügel, also die Fäden in der Hand hält.
Ja, es gibt ja glücklicherweise auch Leute, die wollen das, die werden da ja aktiv, weil sie sagen, komm, ich habe mir jetzt so lange hier den Rücken krumm gemacht fürs Unternehmen, ich möchte jetzt mal wirklich Zeit in der Ferienimmobilie, die ich seit 10 Jahren nicht von innen gesehen habe, mal verbringen, oder ich möchte irgendwie noch mal um die Welt segeln oder was auch immer. Also das gibt's ja auch. Also ich gucke mir die Werte an, was macht den Unternehmer aus, weil das ist zum Beispiel auch so ein klassisches Konfliktthema. Ist ja überall die Rede von den verschiedenen Generations, die jetzt irgendwie natürlich ganz anders unterwegs sind. Das heißt, auch zwischen Vater oder Mutter und Kindern können natürlich unterschiedliche Werte da jetzt sein. Das heißt also, dem Vater das so preußische Tugend, ich war immer hier der Erste und abends der Letzte.
Schaffe, schaffe
Und
Häuslebauer oder so und die
genau,
Kinder-Work-Life-Balance.
genau das Thema. So, und das werden wir, wirst du auch in dieser Übernahme- oder Übergabesituation nicht ganz auflösen können, aber Ziel ist es, wenigstens Verständnis dafür zu schaffen, zu sagen, okay, die Generation tickt ein bisschen anders und ich lerne es zu respektieren. Oder wenn klar ist, okay, es gibt ja auch Möglichkeiten, dass nicht ein Senior es das an einen Junior übergibt, sondern du kannst ja auch Tandemlösungen wählen. Also, pass auf, meine Tochter ist super in Human Resources und Finanzen und mein Sohn ist der super Techniker. Du kannst es ja auch auf mehrere Schultern teilen. Aber dafür müssen halt erstmal alle Informationen auf den Tisch. Und da gehören für mich dazu, dass der Senior eben seine Erwartungen formuliert. Das heißt, wie stellt er sich vor, dass das Unternehmen weiterläuft, dass man auch über die Werte spricht. Und dann gucken wir uns ganz stumpf auch an, was macht der Senior eigentlich die ganze Woche? So, und da ist natürlich alles dabei, der ist eigentlich sehr viel auf dem Golfplatz und ehrenamtlich unterwegs, ne? Alles fair. Bis hin dazu, dass die halt nach wie vor eine 70-Stunden-Woche haben und die eigentlich auch von ihren Kindern erwarten, die es aber gar nicht mehr wollen. Ja, also da musst du auf jeden Fall alle Informationen und Erwartungen, dass die erstmal formuliert werden, weil das ist, also ich konnte mit meinem Vater auch nie gut über Gefühle oder solche Sachen reden. Der hat es aber erstaunlich gut geschafft, loszulassen. Heute, 10 Jahre später, weiß ich warum, weil er schon gemerkt hat, irgendwie gesundheitlich ist irgendwas nicht in Ordnung. Und das hat ihm beim Loslassen geholfen. Hat er nur nie, erst als ich ihn jetzt vor ein paar Wochen mal gefragt habe, da kam das dann raus, ja, er wusste, dass da schon irgendwas ist. Und deshalb konnte er so gut loslassen. Und das sind so Sachen, ja, also bei uns war es halt so, ich habe mit meinem Vater nie so richtig drüber geredet. Trotzdem hat hier die Nachfolge gut geklappt, aber uns hätte es geholfen, wenn wir vor 10 Jahren schon drüber geredet hätten.
Absolut, ja. Ja, es ist viele Warten. Ich habe das, weil du das gesundheitlich auch gesagt hast, ein Freund von mir, der ist letztes Jahr verstorben an Krebs, der hat trotzdem bis zum Schluss seinen Sohn nicht die Übergabe oder keine Übergabe gemacht. Der Sohn war zwar so ein bisschen mit drin, aber weil er sich das wahrscheinlich nicht eingestehen wollte, ne? Das war auch ein Problem. Also ja, aber ich kann es nachvollziehen.
Ja, und da kommen wir aber jetzt zu dem anderen Teil, was ich ja auch in meinem Portfolio drin habe, dieses, hat man als Eltern einen neutralen Blick auf seine Kinder?
Hast du eh nie,
Hast
richtig?
du eh nie, ne? So.
Ja.
Das heißt, es gibt ja, wenn du woanders hochkarätige Stellen besetzen willst, dann bedienst du dich heute eigentlich, wenn du es professionell machst, Eignungsdiagnostik. Das heißt, es
Ja.
gibt Assessment Center, es gibt eine Eignungsdiagnostik, die also sagt, okay, ich nehme das Bauchgefühl raus, ich sorge für valide, objektive, reproduzierbare Ergebnisse und das eben wissenschaftlich fundiert. Also nicht, das ist ein roter Typ oder das ist ein grüner Typ oder der ist Typ Elefant oder Typ, ne, sondern es gibt wirklich Sachen, die haben Hand und Fuß, wo also unsere Top-DAX-Konzerne, die werden ja blöd, wenn die amateurhafte Vorstellungsgespräche führen würden, sondern die nutzen genau solche Sachen, die eben auch wissenschaftlich fundiert sind. So, und genau das kannst du letztendlich auch mit Nachfolgern machen, um zu gucken, welche Stärken und Schwächen hat der Junior oder die Juniorin. Das heißt dann nicht automatisch, der darf es übernehmen oder darf es nicht übernehmen, aber du siehst auch Stärken und Schwächen. Du siehst, wo er vielleicht noch jemanden im Team braucht, der ihm Sachen abnimmt. Also als Beispiel machst du nochmal an mir fest. Bei mir kommen bei solchen Sachen raus, dass ich nicht so detailverliebt bin. Also ich bin eher der Macher, der will, dass nach vorne geht und dafür auch schon mal über Details hinweggeht. Der Psychologe beschreibt das als Gewissenhaftigkeit. Meine Gewissenhaftigkeit ist relativ niedrig ausgeprägt. Das heißt, ich brauche hier einen starken Finanzbuchhalter, der da Bock drauf hat, die Einkommensteuerzerlegung, keine Ahnung, in der zweiten Nachkommastelle zu machen, weil ich das entspricht nicht meinem Personell. Und genau so ist es letztendlich da auch, dass man sich eben anguckt, was hat denn der Nachfolger erstmal für einen Werdegang, für einen Lebenslauf, was hat er vorher schon gemacht und was hat er für eine Persönlichkeit? Ist das jemand, der Menschen begeistern kann, ihm zu folgen? Oder braucht er vielleicht noch jemanden, der ihn dahin entwickelt oder jemanden, der ihn dabei unterstützt? Ne? Und das ist, denke
Ja,
ich,
kann
schon
ich
wichtig,
nachvollziehen.
weil
Also,
du willst ja auch keinen überfordern, ne? Also
ja.
wie oft sind Kinder in der Vergangenheit da reingeschubst worden, die eigentlich im Bauchgefühl gemerkt haben, ich kann oder ich will es nicht, aber es ihren Eltern nicht sagen konnten und sobald die Eltern unter der Erde sind, wird der Laden dann verkauft.
Ja, kann ich nachvollziehen. Und wie wir ja schon gesagt haben, die sind ja auch nicht neutral oder du bist ja nicht neutral gegenüber den Kindern. Ja? Also erst recht nicht gegenüber den eigenen Kindern. Also entweder bist du zu gut, ja, oder zu
Oder zu
kritisch.
kritisch, genau.
Ja, genau. Also, und das sind halt gut, wenn Leute wie du kommen, dann vielleicht mit einer SWOT-Analyse oder sowas, also Stärken, Schwächen, Risiken, Chancen und so weiter, dann um die Ecke kommen und das halt einfach fundiert mal angehen. Ja?
Genau, also
Also
es
so
geht
objektiv
darum,
wie möglich.
genau, objektive Informationen zu liefern. Die kannst du natürlich intern im Verhältnis des Seniors und der Junior dann verwenden, aber die kannst du natürlich auch extern nachher brauchen, ne? Du kannst auch dann das irgendwo mit ein, die Ergebnisse nachher einbauen in die Mitarbeiterkommunikation, in die Kommunikation mit externen Stakeholdern und so weiter, ne? Also es macht schon Sinn, die Energie da vorher reinzustecken.
Okay, absolut. Ja. Ich habe noch den anderen zwei, da haben wir schon mal drüber gesprochen, was ich ja gesagt habe, was ich noch auf der Liste habe, was so Fehler sind, weil du gesagt hast, reingedrängt ins Unternehmen. Ist das wirklich so häufig der Fall oder ist es in der heutigen Zeit, habe ich so mal eigentlich den Eindruck, zumindest mit den Unternehmen, mit denen ich spreche, die sind da schon sehr kritisch gegenüber ihren Kindern, ja, die dann sagen, ja, überleg dir das gut, ja, oder teilweise weiß ja dann auch, die Kinder kriegen ja mit, was passiert in der Firma und die zumindest offen drüber reden. Also ich habe zumindest in der Masse so das Gefühl, das ist jetzt keine. Das ist jetzt nicht evidenzbasiert, aber hast du da Daten? Ist es wirklich noch so, dass viele Kinder noch
Also
reingedrängt werden?
Daten habe ich nicht. Ich habe aber beide Extreme schon erlebt und gehört. Also einmal das Extrem, wo Eltern sagen, nee, ich möchte meine Kinder nicht mit dieser Verantwortung überfordern. Die sollen nachher was anderes machen, weil ich möchte denen meinen Laden gar nicht aufbürden. Also die Eltern selber merken, oh, das ist hier schon eine Last, so ein Laden hier mit so und so vielen Mitarbeitern und so einem Risiko und so weiter. Da sagen die Eltern, nee, da möchte ich eigentlich meine Kinder vor schützen. Das andere, wo aber gar nicht groß gefragt wird, ob die Kinder das machen wollen, ist aber auch immer noch ein Thema. Ich habe letzte Woche einen Vortrag von einer Forscherin in dem Bereich gehört. Da kam das in dem Kontext von internationalen Beziehungen hoch. Also da wird ein Sohn oder eine Tochter studiert im Ausland, lernt da die Liebe seines Lebens kennen und die Eltern zu Hause erwarten, dass er zurückkommt, um das Familienunternehmen weiterzuführen. Wie entscheidet sich das Kind jetzt und wie viel Druck macht die Familie, dass es vielleicht doch die große Liebe in Südafrika oder Südamerika zurücklässt, um den Laden zu Hause zu führen? Und das scheint tatsächlich doch häufig ein Thema zu sein, wird natürlich häufig nicht so in die Öffentlichkeit gekehrt, kommt dann vielleicht eher in Konfliktsituationen, teilweise Jahre später wieder hoch, sondern wurde ja, ich wäre ja damals lieber in Brasilien geblieben, aber ihr wolltet ja, dass ich, also das kann ich auch nicht an Evidenzen festmachen, aber das scheint immer noch Thema zu sein, weil es halt im Eskalationsfall immer wieder mal aufploppt.
Ja, es ist natürlich wahrscheinlich auch immer davon abhängig, wenn die Eltern eh oder wenn der, sagen wir mal jetzt, das Klischee Vater ist so ein Patriarch und der Sohn traut sich nicht, dann ist natürlich das umso kritischer, ja. Aber dann ist auch die Frage, ob die sich überhaupt Hilfe dann holen, oder? Also, dann ist ja der Patriarch, würde dich doch nie ins Boot holen, da würde er sagen, nee, hab ich ja meinen Laden im Griff und ich kann, oder? Oder gibt es Leute, die auch über ihren Schatten springen können?
Ja, manchmal aber auch braucht es dafür irgendwelche Aha-Effekte, ne? Dass irgendwo jemand, auf dessen Meinung sie Wert legen, ihnen den Spiegel vorhält oder solche Geschichten. Was du aber eben noch sagst, da wollte ich gerne noch drauf eingehen, dieses Vorleben im Elternhaus. Also wenn natürlich am Familientisch Krisen im Unternehmen permanent das Abendbrot belasten, machst du natürlich deinen Kindern auch keine Lust auf Nachfolge. Und da hatte ich neulich auch ein Vater-Sohn-Gespann, wo der Sohn sagte, ja, das war schon in der Kindheit, habe ich schon darüber nachgedacht, ob ich das so will, weil wenn mein Vater von der Arbeit kam, der hatte immer neue Probleme, die er mit nach Hause brachte, die uns hier beim Abendessen mit der Familie schon immer, die Firma war immer mit am Tisch. Also auch da, ja, dürfen wir Unternehmer, glaube ich, auch irgendwo ein bisschen Vorbild sein. Natürlich willst du deine Kinder irgendwie mitnehmen bei dem, was du so tust. Aber wenn du natürlich jeden Abend nach Hause kommst und sagst, wie doof die Mitarbeiter sind, wie doof die Kunden sind, wie doof die Lieferanten sind, machst du deinen Kindern natürlich auch keine Freude, denselben Weg zu beschreiten.
Da sagst du was sehr Weises, weil ich habe da auch mal ein Video drüber gemacht, wo ich die Bäcker gemahnt habe, die dann immer nur gejammert haben und sagen, uns geht es so schlecht, denke ich. Freunde, erstens mal kann man statistisch oder faktisch nachweisen, dass wo die Energiepreise so hochgeschossen sind, dass euer
Ja.
Energiepreisanteil gar nicht so stark ist. Aber ihr versaut euch ja alle Mitarbeiter, also alle Mitarbeiter in spe, ja, weil die Leute, die ja draußen hören, sagen, oh, wenn der Laden und wenn die Branche alles so kaputt ist, dann habe ich ja dort keine Zukunft, dann komme ich
Dann
nicht.
gehe
Braucht
ich.
ihr euch nicht wundern, wenn ihr keine Fachkräfte kriegt,
Genau
ja?
so. Ja.
Ja, sägt am eigenen Ast und in dem Fall halt auch. Dann den letzten Punkt, was man aufgeschrieben hat, und zwar die Anerkennung des Kindes in der Belegschaft. Ja, wenn die von klein auf in der Firma aufwachsen, wie sind da deine Erfahrungen? Also auch das ist ja normalerweise ein Problem, weil du gesagt hast, die ältere Belegschaft hat die Firma mit aufgebaut, hast du schön das Beispiel gebracht, ja, und jetzt gehen die alle in Rente oder wie auch immer, und selbst wenn sie aber nicht in Rente gehen, mit dem Fall, und jetzt kommt so Junior, ja, mit anderen Werten, wie auch immer, und knallt da rein. Wie löst man das oder wie ist da deine Erfahrung dazu, Benedikt?
Also, es funktionieren grundsätzlich beide Modelle. Sowohl der Einstieg von unten, dass ein Kind ins Unternehmen kommt und sich irgendwie hocharbeitet. Es funktioniert aber auch der Einstieg von oben, dass ein Kind erst außerhalb irgendwo seinen Weg geht und dann ins Unternehmen kommt. Also beides ist grundsätzlich geeignet zu funktionieren. Ich sollte nur gucken, dass ich auf dem Weg dahin, da bin ich wieder bei meinen Anforderungen und dem, was das Kind an Qualifikationen mitbringt. Bei diesem Einstieg von unten, also wenn das Kind sich im Unternehmen hocharbeitet, dann sollte man sich irgendwie eine Roadmap machen und zu so gucken, okay, wie kriege ich denn jetzt raus, ob das Kind auch Verantwortung übernehmen kann und ob's, wie steigere ich die Verantwortung und so weiter.
Und ob sie es durchsetzen kann auch, ne?
Und
Ob sie in
ob
der
sie es
Lage ist.
durchsetzen kann, genau, ne? Und das braucht sicherlich sehr viel Fingerspitzengefühl, auch vom Senior, da dann nicht permanent irgendwie schützend die Hand oder von hinten noch mit der Peitsche. Also das stelle ich mir für den Senior anstrengender vor. In meinem Fall, ich bin ja erst außerhalb unterwegs gewesen und dann ins väterliche Unternehmen gekommen. Da war es einfacher, weil ich außerhalb schon was auf die Reihe gekriegt habe. Das hatten die Mitarbeiter auch mitbekommen. Und da war es ein relativ eleganter Einstieg. Ja, aber das andere funktioniert auch. Ich meine, das Handwerk macht es vor. Wobei ich mittlerweile eigentlich auch ein Freund bin, zu sagen, ja, vielleicht ist aber auch ganz gut, erst woanders zu lernen und dann auch ein anderes Wissen mit in den Betrieb mitzubringen. So ein bisschen, dass du so ein bisschen auch ein, ja, neues Wissen, neues Know-how, eigenes Netzwerk mitbringst. Das ist, glaube ich, für so ein Unternehmen auch befruchtend. Deshalb,
Ja,
ich bin
absolut. Ja.
persönlich eher ein
Deswegen,
Freund davon, erst woanders sich die Hörner
genau.
abzustoßen.
Bin ich voll bei dir. Ich finde es immer schlimm, wenn Leute sagen, ja, ich bin der Beste, ich bilde die selber aus. Denke mir, ja, da kannst du doch gar nicht wachsen. Ja, dann bist du auch innerhalb deiner Leitplanken oder
Genau.
deiner Scheuklappen. Ja, und die Kinder können von außen keine neue Digitalisierungserfahrung oder whatever alles mit reinbringen, wo du sagst, das ist doch ein Mehrwert.
Genau. Ne, das ist so. Dann, du kriegst halt auch mit in dem Ausbildungsbetrieb, was machen die für Sachen, um die Mitarbeiter zu binden? Was haben die für eine Projektstruktur? Welches digitale Tool setzen die ein für, keine Ahnung, Lagerverwaltung? Ne, also man lernt ja damit auch Sachen, die man nachher im elterlichen Betrieb umsetzen kann.
Absolut, genau. Ja, und das finde ich immer schade, wenn Leute sagen, ja, ich bin der Beste. Ne? Das ist so, wenn diese
Ja gut,
Selbstreflexion fehlt.
es ist eine gefährliche Grundeinstellung.
Ja, genau. Das ist so dieser Overconfidence-Bias, ja, was so vielen trifft. Ja, das ist halt, in meinem Umfeld trifft es, oder kenne ich fast keinen, aber ich kenne halt so ein paar, kriegt man es doch immer damit. Okay. Nächste Frage, was ich noch habe, woran erkenne ich denn konkret, ob jemand als Nachfolger wirklich geeignet ist? Weil wir hatten ja gesagt, also wir täuschen, oder wo täuschen sich Unternehmer ja gerne? Wir hatten ja das ja gesagt, das neutral gibt es eigentlich nicht, ja. Woran erkenne ich, ob die Motivation haben, ob sie die Qualifikation haben, ob sie die Führungsqualifikation haben?
Also ich bin Freund von fachlicher Eignung und persönlicher Kompetenz. Also fachliche Eignung, wie hat irgendwie ein, beim Hausgerätehersteller Miele hat man es so formuliert, ein Studium, das dem Unternehmen nützt. Ja, also es kann zwar funktionieren, dass ein Kirchenmusiker einen Automobilzulieferer leitet, aber im Idealfall hat er auch vorher was mit Mechatronik oder so gemacht, dann kann er zumindest mit seinen Leuten mitreden. So, das ist das Thema Qualifikation auf der technischen Seite oder auf der handwerklichen Seite. Und wie persönliche Kompetenz, hat der Motivation, hat der soziale Kompetenzen, hat der eine gewisse Resilienz, also auch mit Niederlagen umgehen, ist ja heutzutage bei den Krisen da draußen in der Welt super wichtig, dass ich nicht bei jeder Kleinigkeit den Kopf in den Sand stecke. Und das ist diese Kombination aus fachlicher Eignung und vor allem diese persönliche Eignung, letztere halte ich für viel, viel wichtiger, weil sonst werden die Leute eben auf Dauer auch nicht happy in dem, was sie tun.
Absolut, ja. Okay. Und wie unterstützt du dann, indem du denen das klar machst, also den Spiegel vorhältst und sagst, hier sind Lücken und Defizite oder wie kann ich mir das dann vorstellen?
Nee, also Lücken und Defizite nicht, ist jetzt ein bisschen scharf formuliert. Also es gibt Persönlichkeitstests, es gibt ja ähnlich wie in einem Assessment Center gewisse Setups, die du machen kannst, um Verhalten zu beobachten. Also beispielsweise ein Rollenspiel, kannst du also üben und sagen, pass auf, lieber potenzieller Nachfolger, wir üben jetzt mal ein Kritikgespräch bei einem nicht ganz einfachen Mitarbeiter und dann guckt man eben, wie geht er damit um? Der wird dann noch nicht bei 100% sein, weil er natürlich vielleicht noch nicht 20 Jahre Erfahrung hat. Aber zu gucken, geht er wertschätzend mit dem Mitarbeiter um? Kriegt er das Gesagte, kriegt er nachher ein Commitment von dem Mitarbeiter? Und solche, da siehst du halt eine gewisse Veranlagung. Also eigentlich ist es eine Kombination aus messbaren Persönlichkeitseigenschaften, in Persönlichkeitstests, mit Beobachtungen aus Selbstpräsentation, Interview, Rollenspielen etc. Und das legt man dann nachher übereinander. Und ja, bekommt dann schon ein Stärken-Schwächen-Profil, wobei das Wert ni nicht heißen muss, dass er es nicht kann, sondern man muss einfach sagen, okay, es gibt diese Situation, da solltest du nicht allein ins Gespräch gehen oder da solltest du nochmal an deiner Weiterentwicklung arbeiten.
Ja, macht das Sinn, genau. Also wie gesagt, ja, dass ich sage, entweder ich kann es delegieren oder kompensieren oder wie auch immer. Ich muss ja nicht alles können, aber das zumindest ist ja
Genau.
gut, wenn ich weiß, okay, oh, das ist nicht meine Stärke,
Also
ja.
letztlich, kurz zusammengefasst, ist es letztlich eigentlich eine Kombination, dass man sich ähnlicher Methodiken wie in professioneller ja, Personalrekrutierung bedient, nur eben zugeschnitten auf die Situation, das soll ein Unternehmer werden.
Okay, nachvollziehbar. Ich habe da sowas mal gehört, auch mit Stimmbildanalyse gibt es ja da zum Beispiel, wo du dann auch erkennst oder Optimismustest, ne, wo du
Ja, aber
mitkriegst, wie ist der
das,
überhaupt, ist
ja,
der
also
optimistisch?
da muss man ein bisschen aufpassen. Da gibt es natürlich ganz viel Hokuspokus, da wird ganz viel Zeugs draußen sehr offensiv vermarktet, der aber nicht unbedingt belastbare Ergebnisse liefert. Also man hat irgendwie vor, weiß nicht, 20, 30 Jahren hat man gesagt, hier, wir machen eine Schriftbildanalyse und dann sehen wir, was der kann. Also das ist natürlich alles, ja, Hokuspokus, sondern da sollte man wirklich auf die Wissenschaft hören, weil da gibt es valide Messverfahren und nur solche sollte man einsetzen und nicht nur die tolle Webseiten haben.
Ja, absolut richtig, ja, genau. Also ich habe aber Stimmbildanalyse gemeint, ne? Ich weiß nicht, ob du das dazu was kennst. Also nicht Schriftbild, sondern
Ja,
Stimmbildanalyse. Wenn
habe
du
ich mich
sagst, du
jetzt.
sprichst irgendwas,
Ja.
ja.
Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt, werde ich. Ich bin da eher bei Dingen, die woanders schon funktioniert, die zu
Ja,
übertragen.
ist ja auch korrekt. Und diese Persönlichkeitstests und so weiter, die sind ja wirklich gut. Ja? Genau, was habe ich noch? Genau, ein vierter Punkt noch, der auch so ein bisschen bei uns oder uns zusammenspielt, als letzte Frage habe ich da an sich noch oder vorletzte Frage. Und zwar, weil ja viele Selbstständige arbeiten ja jahrzehntelang im Unternehmen, aber zu wenig am Unternehmen. Das kennst du ja, ne? Das macht ja jeder. Und das ist ja auch so ein Punkt, der bei mir mit tangiert. Was empfiehlst du, wo sollte man oder wann sollte man beginnen, das eigene Unternehmen nachfolgefähig zu machen? Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, ich habe also immer eine Zahl ins Raum geschmissen, aber das war jetzt ja nur mein Empfinden. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, wann sollte man beginnen, das nachfolgefähig zu machen, weil ja auch oder übergabefähig. Du hast ja auch gesagt, ist ein Unternehmen überhaupt übergabefähig?
Habe ich zwei Antworten drauf. Das eine ist, wo ich sagen würde, okay, also spätestens mit 55 solltest du damit loslegen. Ich wünsche natürlich jedem Unternehmer, der hier zuhört, ganz viel Gesundheit und so weiter, aber das ist ja nun mal dann gehen irgendwann vielleicht die gesundheitlichen Themen zu und wie gesagt, ab ungefähr mit Mitte 50 fangen auch die Hausbanken an, vorsichtig zu fragen, wie sieht denn deine Perspektive aus? Grundsätzlich würde ich aber sagen, eigentlich kannst du sofort damit anfangen, weil das ja auch für dich eine Entlastung ist. Also wenn ich als Inhaber auch mit Mitte 40 schon ein bisschen weniger Stress haben will, dann fange ich doch an, Verantwortung an meine Mitarbeiter zu übertragen, Sachen zu automatisieren, Sachen zu delegieren. Also ich habe ja auch jetzt schon als Unternehmer schon eine höhere Lebensqualität und weniger Stress, wenn ich gescheite Strukturen aufbaue. Ja, und
Ja, absolut. Und du erkennst ja auch die Fehler schon viel rechtzeitiger, ja? Also wenn du jetzt in 10 Jahren das machst oder egal, irgendwann später, weil dann merkst du ja, wo sind denn Defizite oder Fehler, die das Unternehmen nicht zur Übergabe oder nachfolgefähig machen? Und dann kann ich das ja heute abstellen. Das bringt mehr Geld und Zeit und
genau,
Lebensqualität.
und das sind ja unter Umständen auch Dinge, da möchtest du zum Beispiel Teilbereiche an deine Führungskräfte abgeben und die müssen sich aber da ja auch noch hin entwickeln. Und vielleicht gibt es auch Einzelne dabei, die werden sich nicht dahin entwickeln. Dann musst du vielleicht nochmal die Rolle rückwärts machen und Sachen anders organisieren oder im schlimmsten Fall nochmal eine neue Stelle anders besetzen. Und das braucht ja alles Zeit und das kannst du nicht übers Knie brechen. Also wäre von hinten gedacht, irgendwie so mit Mitte 50 sollte man anfangen, sich was zu überlegen. Aber eigentlich, also ich empfinde das bei mir als relativ entspannt, dass ich weiß, ich bin hier nicht der Flaschenhals für alles, sondern viele Sachen laufen auch ohne mich.
Ja, so gut, genau, richtig. Also ich finde es gut. Aber manchmal, ja, ich ist ja in meinem Bereich auch, also das ist ja das, wo ich sage, wo es die Parallelen gibt. Wenn ich Klarheit über die Finanzen, über meine Prozesse und alles habe, verstehst du? Also alles das, was ich ja im Endeffekt liefere, dann kann ja ein anderer leicht übernehmen, weil der ja dann die Zahlen auch vernünftig verstehen kann. Also du erkennst den Wert des Unternehmens ja viel deutlicher. Das erhöht auch den Wert, wenn ich mich frühzeitig mit solchen Sachen auseinandersetze und eben Klarheit zum Beispiel in den Finanzen habe. Ja? Also nicht nur für Banken gut, sondern auch für andere gut, für
Es
Investoren
ist
und
auch
überall.
für deinen Nachfolger gut.
Ja,
Ne? Also
absolut.
egal, ob es jetzt ein unternehmensinterner Nachfolger ist oder ein Familienmitglied, das ist doch für die viel einfacher, wenn der Betrieb gut organisiert ist und alles geregelt ist. Und das ist so ein bisschen auch eine meiner Motivationen, weil mich so ein bisschen in der Öffentlichkeit stört. Alle finden Startups toll, wo ich sage, ey, aber wenn du doch einen gut aufgestellten Betrieb als Nachfolger übernehmen kannst, da hast du doch viele Sorgen gar nicht mehr, die ein Startup hat. Du hast schon Geld auf dem Konto, du hast schon funktionierendes Geschäftsmodell, du hast schon irgendwelche Zulassungen und was weiß ich was. Ne? Also eigentlich ist Nachfolge für mich auch ein sehr eleganter Weg, Gründerstress zu umgehen, weil du halt nicht mehr von der Hand in den Mund leben musst, weil es ja schon Cashflow gibt. Ne? Man
Das
muss
ist
halt
ein
vorher
guter,
hin, man muss halt nur vorher hingucken.
genau, das ist ein guter Stichpunkt. Das habe ich mir nämlich auch noch überlegt, das wollte ich dich auch noch fragen, genau. Weil oder ich stolper immer wieder mal drüber über Werbung, wo du sagst, hey, pass auf, kauf dir doch einfach eine Firma. Ja? Oder such dir eine Firma, die jetzt Bedarf an meiner Beratungsleistung hat und lass das nicht bezahlen, sondern lass dir Anteile geben. Und dann machst du einen Exit oder was weiß ich. Ja? Oder hast eben Cashflow generiert. Ja? Kannst du dazu was sagen? Also, dass ich sage, ich habe jetzt eben keine normale Familiennachfolge, sondern ich suche mir bewusst entweder sogar angeschlagene Unternehmen oder eben die keine Nachfolge finden und sage, ich kaufe die. Also, ich bin immer nur mit Werbung drüber gestolpert und ich habe das letztens auch gestern hast du da gesehen von Alex Hormozi, das ist irgend so ein amerikanischer Marketer, der eben auch gesagt hat, diese Schritte, wie man eben eine bestehende Firma einfach übernimmt.
Also, Übernehmen von bestehender Firma hab ich auch schon gemacht, weil es strategisch gut reinpasste, weil die Gelegenheit günstig war. Es ist aber trotzdem kein Selbstläufer. Du hast trotzdem natürlich Themen, wo du sehr genau hingucken musst, eben dieselben Themen wie bei der normalen Nachfolge auch. Und du hast eventuell, das ist schwer vorher zu greifen, auch noch ein Kulturthema. Ne? Ticken die Mitarbeiter so, wie du tickst? Passt das? Gehst du da gerne jeden Tag hin? Also, Ich sag mal, ich glaube, ganz so einfach, wie es dargestellt wird, ist es nicht, weil du halt trotzdem mit Menschen zu tun hast. Und wenn Menschen natürlich über 20 Jahre, 30 Jahre vom vorherigen Inhaber irgendwie geprägt wurden, zum Beispiel, das ist ein super Micromanager, der hat jeden Handgriff kontrolliert und nochmal dreimal und denen alles ganz kleinteilig vorgegeben, dann tun sie sich natürlich schwer, wenn du dann als neuer Eigentümer kommst und denen längere Leine lässt. Dann stehen die natürlich trotzdem aus Gewohnheit bei dir vorm Schreibtisch. Soll ich die Schraube jetzt rechts rum oder links rum andrehen? Ja, also, ich glaube, ganz so einfach, wie es dargestellt wird, ist es nicht. Und wenn man es macht, dann sollte man schon das auch mit Herzblut machen und auch wirklich den Anspruch haben, ey, ich will das nicht nur jetzt kaufen und dann wieder Exit oder so, sondern ich glaube, das musst du wirklich machen, wenn du dich auch selber dafür begeistern kannst und dich selber da auch in 10 Jahren noch siehst. Weil du eben auch bei so einer Nachfolge natürlich oder bei so einer Übernahme hast du auch Themen, wo du dich darum kümmern darfst. Also du findest unter Umständen, selbst wenn du es gut machst, irgendwo noch einzelne Altlasten oder irgendwelche, keine Ahnung, alten Gewährleistungsthemen oder solche Sachen. Oder hast im Hintergrund noch andere Familienstämme, die da immer zwar auf der informellen Ebene, aber immer noch reinreden oder irgendwelche dubiosen Mietverträge, wenn noch Immobilien im Spiel sind und so, wo du sagst, ey, warum nehmen wir dem jetzt nicht die marktübliche Miete ab? Ja, das haben wir dem damals so zugesagt. Also auch da muss man sehr genau hingucken, was man da kauft und mit welcher Motivation man es macht.
Absolut, ja. Und du hast ja oft, sehr oft gerade bei langjährigen Unternehmen gewachsene, teils wild gewachsene Strukturen, ja, die du dann mit übernimmst und die du dann nicht mehr, oder so verkrustete Strukturen, die du gar nicht mehr aufdröseln kannst.
So, und wenn ich jetzt da sage, okay, ich bin jetzt Finanzinvestor, dann habe ich ja auch eine Renditeerwartung. Und ich glaube, es wird schwer, wenn ich da selber kein Herzblut reinstecke, diese Renditeerwartung zu erfüllen. Also das sieht man, glaube ich, bei vielen solcher Aufkäufe. Solange der Inhaber da noch mit Vollgas drin ist, haben die einen tollen EBIT und irgendwie. Ja gut, da kannst du vielleicht noch über Kostensenkungen und irgendwelche Synergieeffekten vielleicht noch 3, 4, 5 Jahre was das halten. Aber ich glaube, wenn da keiner mehr drin ist, der das mit Herzblut macht, geht die EBIT-Kurve auch irgendwann runter. Weil das ist schon dieses Antreiben, die Leute begeistern und so weiter. Also ich stelle mir schwer vor, wenn ein Finanzinvestor, wie will der eine Belegschaft cool durch eine Krise führen? Wenn der
Absolut,
nur
ja.
einmal im Monat da hinkommt und die Leute beim Controlling rannimmt. Ne,
Genau.
wie will der die, wenn so eine Corona-Krise oder irgendwas Vergleichbares kommt, wie will der seine Mannschaft loyal an Deck halten, wenn der Wind wirklich von vorne kommt? Ne,
Genau.
das stelle ich mir bei so einem Aufkauf
Die
schwierig
merken
vor.
das ja auch, die sind ja auch nicht blöd, ne? Also wenn es da eine gewisse menschliche Komponente oder auf der menschlichen Ebene nicht passt, ja.
Also hab mal mit jemandem gesprochen, der hat ein aufgekauftes Unternehmen verlassen. Der hat gesagt, ja, bei meinem Seniorchef wusste ich, der konnte wirklich auf Deutsch formuliert ein Arschloch sein. Dann hat er mich angeschrien und lang gemacht. Aber wir konnten auch die Woche drauf wieder entspannt ein Bier miteinander trinken. Und als hier die Finanzinvestoren kamen, da war ich nur noch eine Nummer. Da war das nicht mehr mein Unternehmen. Ja, also dieser sehr Kulturwandel, der ist dann schon schwierig, die Leute dann an Bord zu halten.
Ja, das merkst du auch, dass sich was ändert sehr oft, zum Beispiel bei Ärzten, wenn die dann ein MVZ werden. Ja, wenn die dann eben von den Finanzinvestoren, also als Praxisinhaber praktisch übernommen werden. Okay, letzte Frage noch. Was ist denn so dein typischer Kunde? Also ich werde natürlich in dem Podcast auch deine Homepage verlinken, also die nachfolgeschmiede.de, und du hast ja auch einen Podcast, ja, wo es um das
Genau.
Thema Unternehmensnachfolge geht. Was ist so dein typischer Kunde, Benedikt?
Also mein typischer Kunde ist der klassische deutsche Mittelständler, irgendwo zwischen 25 und 500 Mitarbeitern. Das ist auch der Bereich, in dem ich sage, okay, da habe ich Erfahrung, da kann ich mitreden. Normalerweise kommt entweder der Junior oder der designierte Nachfolger oder der Senior auf mich zu und sagt, pass auf, ich habe hier jemanden im Auge oder das Thema steht bei uns an, kannst du uns nicht dabei helfen? Und das wird in dieser genannten Mitarbeitergröße. Und ich habe aber auch ich sag mal, Ausschlusskriterien, was nicht zu meinem Portfolio gehört, ist ja, Familientherapie und natürlich auch keine Rechts- und Steuerberatung. Das sollen die Berufsstände selber machen, da möchte ich mich raushalten. Ich bin der Experte für die Organisation, die Gestaltung des Ablaufs und die Menschen. Steuern, Verträge, gibt es andere Profis für, davon will ich gar nicht machen. Aber ich behaupte, ich kann den Menschen helfen, das Thema erfolgreich zu gestalten.
Ja, und ich glaube, das hast du auch eindrücklich geschildert, also welche Probleme und Herausforderungen da sind und dass es halt oft eben besser ist, jemanden ins Boot mitzunehmen, weil Erfahrung ist halt einfach nichts zu ersetzen, nur durch Erfahrung zu ersetzen, ist meine Meinung, ja.
Ja, nein, und das ist so, ich hab das wieder im eigenen Familienunternehmen, so fing das ja eigentlich an, gemacht. Wir haben das danach als externer Nachfolger Betriebe übernommen. Und eigentlich ist bei mir diese Idee, die Nachfolgeschmiede so aufzubauen, aus dem Podcast entstanden. Eigentlich wollte ich nur mein Wissen über Nachfolgen teilen und Werbung für das Thema machen. Und dann nahm das seinen Lauf und die Leute kontaktierten mich, ey, kannst du uns auch helfen? So gut wie das bei euch geklappt hat, das wollen wir ja auch. Und
Ja, schön.
da habe ich dann irgendwann nochmal berufsbegleitend im Bereich Wirtschaftspsychologie studiert und da mir dann nochmal so ein bisschen das Handwerkszeug angeeignet, was ich da jetzt super einsetzen kann.
Ja, finde ich selber toll, stark. Nochmal, das also erwähnt, wie heißt dein Podcast? Sag's nochmal bitte.
Das ist der Nachfolgeschmiede-Podcast.
Der Nachfolgeschmiede-Podcast.
Genau.
Ja, also gerne mal reinhören, wie gesagt, wer Lust dazu hat oder wer sich berufen fühlt. Das ist ja mal, wo man schön hinter die Kulissen schauen kann. Ne?
Ja, genau.
Lieber Benedikt, also herzlichen Dank für deine Zeit. Ich fand es sehr, sehr wertvoll. Also für mich, wie gesagt, ein schönes Gespräch. Wir sind ja einfach drüber gestolpert durch LinkedIn, weil ich so mal über einen Podcast geschimpft habe und dann hast du irgendwas gesagt und dann habe ich gesagt, ach komm, lass uns doch nochmal miteinander schwätze. Ne, machen wir nochmal einen Podcast gemeinsam. Letztes Wort geht an dich. Also ich mache das immer so, wie gesagt, ich danke allen erstmal, die bis hierhin durchgehalten haben, ja, und uns gelauscht haben und uns oder aufmerksam zugehört haben. Lieber Benedikt, herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du Gast warst in meinem Podcast. Letztes Wort geht an dich.
Ja, wenn ihr in euch ein Feuer lodern spürt, dass euch sagt, ich will hier nicht mehr angestellt sein, ich will mir hier nicht von irgendeinem Hampelmann diktieren lassen, was ich tun lassen soll, überlegt euch, ob nicht Selbstständigkeit, aber Unternehmertum nicht was für euch ist. Unternehmer kommt von Unternehmen, also wenn ihr Macher seid, überlegt mal, ob es nicht der Weg für euch ist. Ich habe eine Lebensqualität und eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die ich im Angestelltenverhältnis nicht haben könnte. Also von daher möchte ich euch motivieren, wenn ihr ein Feuer in euch lodern habt, vielleicht macht es Sinn, euch auf eigene Beine zu stellen.